Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Mein Name ist Jörg Reinhardt, promovierter Physiker, dreifacher Familienvater und Gründer des Intelli Consulting Group, einer führenden Unternehmensberatung rund um digitales Marketing und digitales Kundenmanagement. Wie immer in unserem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen darüber, wo sie im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Alexander Kaps, Head of Campaign and CRM and Digital Transformation at K New Media. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Jörg. Herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast. Freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch. Wir wollen ja heute über das Thema sprechen, was Banken von anderen Branchen im Bereich CRM lernen können. Und du hast ja viel Branchenerfahrung. Magst du unseren Zuhörerinnen einmal so ein bisschen erläutern, wie dein Werdegang gewesen ist im Bereich Sales, Marketing und vor allem auch CRM?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Alexander Kapst und seit rund 20 Jahren im Vertrieb und Marketing und seit etwa 10 Jahren im Bereich CRM unterwegs. Habe sowohl den Online-Vertrieb als auch dann das CRM in der Internetbank DKB mit aufgebaut und weiterentwickelt und bin jetzt in einer Digitalagentur der K New Media eben verantwortlich für die Themen Kampagnen und CRM. Und wir betreuen in unserem Konzern rund 12 E-Commerce-Brands, vorwiegend im Bereich Fashion in bis zu 7 Ländern.
Jetzt wollen wir jetzt so ein bisschen über die Unterschiede sprechen, weil wir auf der einen Seite natürlich mit Banken große Firmen haben, die natürlich auch sehr viele Kundendaten vorliegen haben im Bereich Fashion, das vielleicht nicht immer vorliegt. Und ich habe dir eben schon gesagt, ich würde gerne so ein bisschen ganz am Anfang starten, weil ich in den letzten Monaten häufig mitbekommen habe, dass man den Begriff CRM irgendwie erklären muss. Und ich habe eben auch schon gesagt, wenn ich einen LinkedIn-Post mache und dann einfach nur Vertrieb und Marketing reinschreibe, dann sind die Leserzahlen deutlich höher, als wenn ich Kundenmanagement oder CRM erwähne. Das scheint schon wieder so ein Fachbegriff zu sein. Kannst du vielleicht so ein bisschen erläutern, was CRM eigentlich ist und wie es sich in Marketing und Sales einbringt?
Okay, mein Verständnis, CRM ja, hat viele Aspekte, was den Vertrieb angeht, hat aber genauso viele Aspekte, was das Thema Marketing angeht. Grundsätzlich geht es ja um das Thema Management von Kundenbeziehungen, also Customer Lifecycle Management in dem Sinne, wenn man davon ausgeht, dass es eine Schnittstelle quasi vorne gibt zu dem reinen Sales, wo ein Kunde akquiriert wird, dann übernimmt das CRM danach die weitere Kundenkommunikation, die Betreuung im Sinne von Onboarding erst mal den Kunden im Zweifel vertraut machen mit Marke, mit Produkt, mit Services und so weiter. Darum geht es natürlich dann im weiteren Verlauf sehr stark um das Thema auch Kundenbindung. Also wie kann ich den Kunden emotional auch an die Marke binden? Was habe ich da für Möglichkeiten? Wo macht es den Unterschied im Sinne von, was habe ich für ein Serviceversprechen? Wie kann ich Beispiele, um eben den Kunden zu überzeugen, dass dann diese Serviceversprechen auch eingehalten werden? Und am Ende natürlich geht es darum, um dann auch Cross-Selling. Also was kann ich aus dieser Kundenbeziehung quasi weiter für Umsatzpotenziale heben und irgendwann gibt es natürlich auch immer wieder das Thema sozusagen, Kunde verliert die Lust und das Interesse, was kann ich tun, um eine quasi Kündigung auch zu verhindern, was sind da für Instrumente in meinem sozusagen Arsenal oder meinem Instrumentenkasten, um dagegen zu wirken und klassischerweise hat natürlich der Kanal E-Mail hier eine sehr, sehr große Rolle, aber natürlich auch das Thema In-App-Kommunikation oder beim Banking im Besonderen dann natürlich das Thema im Banking selber über das Postfach, das sind natürlich die primären traditionellen Kanäle, aber zunehmend eben gehören eben auch weitere Kanäle, wie zum Beispiel WhatsApp oder SMS auch dazu. Das wäre so für mich erstmal so eine gewisse Einordnung.
Ich mag die Klammer, weil am Ende des Tages reden wir ja über Vertrieb der einen Seite oder Marketing, wo es ja darum geht, die Kommunikationen an den Kunden auszusteuern und sich zu überlegen, wann spreche ich den Kunden letztendlich auf welches Produkt an. Das hast du schon gesagt, es gibt natürlich viel mehr Kanäle. Das heißt, die Frage ist auch, welchen Kanal nutze ich sozusagen dann für diese Ansprache? Und CRM heißt ja für mich persönlich immer, dass ich versuche, möglichst viele Informationen über den Kunden zu gewinnen und automatisch auszuwerten, um dann diese Entscheidung letztendlich, welchen Kanal ich verwende, mit welcher Werbebotschaft, dann eben optimal aussteuern zu können. Dass die Kanäle nicht einfach mal sagen, wild draufschießen oder, wie man das in der Fachsprache nennt, mit der Gießkanne unterwegs sind, sondern wirklich sehr zielgerichtet den Kunden abholen können. Und genau über die Themen wollen wir heute sprechen, weil das natürlich so ein bisschen unterschiedlich ist, ob ich im Bankenbereich oder in anderen Branchen wie Energie oder E-Commerce unterwegs sind. Und direkt mal reingestiegen, was sind so für dich die größten Unterschiede, die du in den verschiedensten Branchen gesehen hast?
Ja, es gibt natürlich eine Unzahl von Unterschieden oder Differenzierungsmerkmalen. Ich würde mich mal auf drei wesentliche konzentrieren wollen. Das erste wäre das Thema Vertragsbeziehungen, dann nochmal das Thema so Saisonalität und Verfügbarkeit Und am Ende natürlich auch nochmal ein wichtiges Thema, das Thema Preispolitik. Wenn wir auf Vertragsbeziehungen schauen bei Banken, dann sind das ja eher längerfristige oder sogar Dauervertragsverhältnisse. Also ein Kredit läuft über mehrere Jahre, ein Sparplan oder auch ein Konto sind grundsätzlich unbefristet. Und es besteht dann aus Kundensicht natürlich ein gewisser Wechselaufwand. Sollte ich mal sagen, okay, ich möchte jetzt meinen Kredit ablösen. Bei einer Baufinanzierung geht das so ohne weiteres gar nicht. Beim Konto ist es immer irgendwie ein Painpoint mit dem Thema Wechselaufwand beim Kontoumzug. Da gibt digitale Lösung, aber grundsätzlich ist es ein bisschen schwieriger, wenn man das so aus einer anderen Branche mal betrachtet, wie es zum Beispiel beim E-Commerce ist. Denn beim E-Commerce ist es ja eher, ich würde sagen, eine offene Kundenbeziehung. Also nach dem Verkauf aus E-Commerce-Anbieter-Sicht ist es wieder vor dem Verkauf. Also ich muss ja permanent was tun, permanent mir Gedanken machen, wie kann ich einen Bedarf wecken, wie kann ich den Kunden ansprechen, um eben Umsatz zu erzeugen. Und der Kundenbedarf trifft ja hier im Markt auch auf ein mannigfaltiges Angebot, auch durch die hohe sozusagen Kommunikationsleistungen, die angeboten werden. Das ist eine sehr hohe Wettbewerbsintensität und mehr oder weniger auch kaum Wechselkosten. Als Gastbesteller oder bei Bezahlung über PayPal, Apple Pay gibt es mehr oder weniger kaum Friktion. Das Thema Saisonalität, Verfügbarkeit der Produkte ist bei einer Bank ja auch eher so, das klassische Produktsetup wird eher so sehr behutsam erneuert. Also innerhalb des Produktportfolios, da gibt es ja nicht permanent neue Innovationen, sondern das wird eher kontinuierlich weiterentwickelt. Grundsätzlich sind die Produkte auch immer verfügbar. Vereinzelt gibt es vielleicht mal längere Bearbeitungszeiten bei einem Kredit. Und dann gibt es natürlich auch mal eine Bundesregierung, die den Förderstopp bei KfW-Programmen verhängt. Aber das ist dann eher die Ausnahme. Im E-Commerce ist es natürlich ein riesiges Sortiment. Bei großen Retailern ist es irgendwie eine Produktdimension im Millionenbereich. Und wir haben also mindestens auch 2 Kollektionswechsel pro Jahr in diesem Fashion-Umfeld. Und der Umstand, dass gerade zum Ende einer Saison und Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von Größen und Farben bestehen, natürlich auch nochmal Impact. Ja. Und das Thema Einschränkungen bei Verfügbarkeit kennen Bankkunden eigentlich nur bei einer Zeichnung beim Börsengang. Insofern schon ein gewisser Unterschied. Ja, und was die Preispolitik angeht, innerhalb Finanzbranche möchte ich mal sagen, ist es gang und gäbe, dass eben Neukunden auch teilweise bessere Konditionen als Bestandskunden bekommen. Klassisches Beispiel sind immer wieder die Tagesgeldanbieter. Sonst gibt es eher vereinzelt nur Rabatte, wie mal Cashback oder auch Zinsgoodies. Und einziger Sonderling quasi bei Banken ist es eigentlich so, dass es eben bei Kreditprodukten zum Teil Bonitäts- oder auch risikobasierte Pricing gibt, aber das ist dann auch eher die Ausnahme als die Regel. Im E-Commerce haben wir ja Rabatte sozusagen an der Tagesordnung, die im Verlauf einer Saison natürlich auch immer stärker sozusagen zunehmen, gerade wenn der Kollektionswechsel ansteigt oder die Lagerkosten natürlich dann irgendwie drücken, sind natürlich Sale und Rabatte Standard. Das ist ja nichts, wo man jetzt überrascht wird. Überall gibt es für eine Newsletter-Anmeldung Discounts und Umsatzhighlight des Jahres ist ja hier auch bei der Black Week, wo es einen großen Peak quasi für das Gesamtgeschäft des Gesamtjahres auch entsprechend bereitgestellt wird.
Ich mag die Aufteilung, die du in diesem Bereich hier gemacht hast, und ich würde gerne nochmal so ein bisschen durch jeden einzelnen Bereich durchgehen, weil ich sage immer, und vielleicht ist das ein bisschen oberflächlich, ich sage immer, dass CRM eigentlich in allen Branchen gleich ist und ich immer nur die Branchen unterteile in Branchen mit Vertragsbeziehung und Branchen ohne Vertragsbeziehung, weil ich natürlich häufig sehe, wenn es darum geht, nachher einen CRM-Stack aufzubauen oder Prozesse aufzubauen und Co., dann reden wir immer über Multikanal. Ja, also alle Unternehmen haben natürlich verschiedenste Kanäle hinten dran, alle wollen Kundeninformationen zusammenbringen, alle wollen Analytics machen und dann brauchen sie halt einen Stack, um das irgendwie aufzubauen. Deswegen ist es schon gleich auf der einen Seite und andererseits hast du gerade ganz schön aufgemalt, wo zumindest 3 große Kernunterschiede liegen. Deswegen würde ich gerne mal so ein bisschen in den ersten Kernunterschied einsteigen, weil wir haben natürlich bei einer Bank, aber auch bei anderen Unternehmen wie im Energiebereich oder im Telco-Bereich, haben wir Vertragsbeziehungen. Das heißt, der Kunde hat einen Vertrag und der große Vorteil ist, wir haben quasi eine existierende Kundenbeziehung und damit natürlich auch immer wieder anfallende Kundendaten. Im Telco-Bereich super viele Kundendaten, weil ich das Telefonieverhalten oder Surfverhalten habe. Im Bankbereich habe ich natürlich das Girokonto habe, sehe ich halt, was der Kunde damit anstellt. Es gibt andere Produkte, wo ich vielleicht etwas weniger Bewegung habe, zum Beispiel bei Kreditprodukten und Co. Und dafür habe ich den Handelsbereich, du hast es so schön offene Beziehung quasi genannt, weil der Kunde kann sich jeden Tag nochmal neu entscheiden, wo er einkaufen geht. Banken haben ja die Vertragsbeziehungen und damit natürlich mehr Informationen, aber beißen sich typischerweise so ein bisschen die Zähne beim Cross-Selling aus. Und aus meiner Erfahrung her, ja, ist die spannende Frage, wie du das siehst, haben Banken ja meistens so ein typisches Einstiegsprodukt, sei es Girokonto oder bei Versicherungen, zum Beispiel Kfz, und versuchen dann mit CRM den Kunden Richtung Cross-Selling zu bekommen, was nicht immer ganz so einfach ist, sondern meistens im ersten Jahr ganz gut funktioniert und darüber hinaus ein bisschen schwieriger. Cross-Selling aus meiner Erfahrung her ist gerade im Handel ein bisschen einfacher, weil ich natürlich da viel mehr Produkte habe, viel mehr Informationen habe, um den Kunden mitzunehmen. Wie ist also deine Erfahrung, was das Thema Cross-Selling in Vertragsbeziehungen bei Banken angeht?
Ja, ist total zutreffend, was du auch gerade ausgeführt hast. Also ich sag mal, ich habe den Vorteil in der Bank, dass ich eine längerfristige erstmal Vertragsbeziehung habe. Es ist dann schwieriger, eigentlich weitere Verträge oder Produkte auch zu verkaufen. Ich glaube, da sind vielleicht auch manchmal so ein bisschen überzogene Erwartungen. Also grundsätzlich ist ja oftmals der Fall, dass das Girokonto das Einstiegsprodukt ist. Und ich muss erstmal ganz viel tun, um den Kunden eigentlich auch für das Produkt und die Bank dann auch zu begeistern. Und nur so ein Kontoabschluss alleine reicht nicht. Also auch in der DKB haben wir schon seinerzeit sehr umfangreiche Onboarding-Strategien entwickelt, weil die Komplexität mehr oder weniger auch bei so einem Girokonto doch recht groß ist. Und man muss erstmal wirklich die ganzen Details auch kennenlernen zu dem Produkt, die Vorteile. Denn vielfach ist es so, man macht sich aus Banksicht unheimlich viel Gedanken, was eigentlich so tolle Features und so weiter angeht. Und am Ende ist es normal, dass der Kunde das nicht weiß. Also ich weiß immer noch aus vielen Gesprächen mit unseren Kooperationspartnern, die meistens auch Kunden der Bank waren, dass viele Features irgendwie untergehen. Also das muss erstmal auch gewährleistet sein, dass ich erstmal mit den Basics arbeite. Also ich kann nicht gleich nach dem Kontoabschluss gleich sagen, okay, jetzt kommt das und das. Ich muss natürlich auch den Kunden erstmal kennenlernen. Wichtig ist dabei eben auch die Analyse, also mich mit dem Datenhaushalt irgendwie auseinanderzusetzen. Seinerzeit hatten wir schon in der DKB 200 Prognosemodelle entwickelt. Da sieht man schon mal, war irgendwie 2017 die Welt noch nicht so weit entwickelt, in Anführungszeichen, wie sie heute ist. Das heißt, die Komplexität war damals schon irgendwie groß, unterschiedliche Bedürfnisse zu ergründen, um dann das passende Produkt bereitzustellen. Also ist es jetzt der Ratenkredit oder die Kreditkarte? Das macht irgendwie einen großen Unterschied aus. Hat der einen Finanzierungsbedarf? Hat der einen Anlagebedarf? Sind der so Grundfragestellungen? Wie kann ich einen Bedarf für eine mögliche Baufinanzierung oder so auch ergründen? Also das sind sehr spezifische, sehr detaillierte Maßnahmen erforderlich, um hier genau auch präzise letztendlich so eine Vorhersage zu machen, was der richtige Ansprachezeitpunkt zum einen, der richtige Kanal und eben auch, was das richtige Produkt dann angeht. Das ist ein bisschen komplexer. In einem E-Commerce habe ich es leichter durch den Kaufintent sozusagen, habe ich immer ähnliche Produkte. Wenn ich sage, ich verkaufe jetzt Fashion, dann ist der Sprung zu einer anderen Kategorie, die Schuhe und so weiter, auch viel leichter. Also der eine hat den einen Vorteil, längere, und der andere hat den nach der kurzen Vertragsbeziehung, aber im Cross-Selling ist es dann jeweils ein bisschen wieder auf den Kopf gestellt.
Und das ist ein wichtiger Punkt, das auch nochmal zu sagen. Du hast ja auch das Thema Saisonalität angesprochen, Verfügbarkeit. Natürlich im Handelsbereich oder im Fashionbereich haben wir ständig sich verändernde Waren und ständige Wechsel mit drinnen. Die habe ich ja typischerweise halt bei Vertragsbeziehungen eher weniger. Also wenn ich bei Energie, Telco oder Banken bin oder Versicherung, sind die Produkte die gleichen. Heißt aber auch, und das ist ganz wichtig, finde ich immer, sich klar zu machen, wenn ich so Next Best Offers ausrechne, dann ändert sich das relativ selten für einen Kunden. Wenn der kreditaffin ist, dann kann er das auch gerne mal für ein Jahr sozusagen bleiben. Da haben wir nicht diesen Wechsel an der Tagesordnung, wie ich das quasi im Fashion oder im E-Commerce-Bereich habe, weil da habe ich wieder drei neue Produkte, die er gekauft hat, und schon habe ich logischerweise Next Best Offer, die ich für dieses Produkt anbieten kann. Da ergeben sich letztendlich viel mehr Möglichkeiten. Deswegen finde ich es so wichtig, was du eben gesagt hast. Aus meiner Sicht musst du im Bankenversicherungsbereich stärker anlassorientiert arbeiten, also sozusagen zu gucken, was hat der Kunde für ein Verhalten gezeigt, worauf ich ihn ansprechen könnte, was ist sozusagen passiert, dass ich ihn über diesen Anlass angehe. Und im Handels- oder Fashion-Bereich bin ich eher sozusagen Next Best Offer basiert, weil ich weiß ja, welche Produkte er gekauft hat, weiß dann, was sozusagen besser passen könnte und kann dann eher über das Offer kommen, also über das direkte Angebot. Wie siehst du das?
Ja, genau richtig. Also es ist dann leichter sozusagen. Ich habe natürlich auch eine andere Intensität der Kommunikation. Ich muss mir ja auch viel mehr Gedanken machen. Ich spiele ja im E-Commerce. Teilweise gibt es ja Anbieter, die machen 4, 5 Newsletter pro Woche. Da kann ich ja nicht jetzt individuell immer alles super extrem targeten und heute ist mal dieses oder morgen ist dieses. Also ich muss ja sozusagen hier auch durch die andere Frequenz mehr oder weniger, habe ich es auch leichter sozusagen, weil ich interessante Angebote schneller generieren kann, weil es immer irgendwie mit dem letzten Kaufintent auch was zu tun haben kann oder über Prognosemodelle, was könnte eben auch den Kunden interessieren. Auch diese ganzen Features, andere Kunden kauften auch, was sind unsere Bestseller und so weiter. Ich muss ja permanent den Stimulus senden oder setzen, und bei der Bank habe ich diesen Umstand gar nicht. In der Regel habe ich ja einmal im Monat vielleicht ein Newsletter. Da kann ich mir schon ein bisschen genauer Gedanken machen. Aber aus Banksicht weiß ich, es wollen eben viele Einheiten in der Bank sozusagen ihr Produkt oder ihr Feature da vorstellen bei den Kunden. Es gibt also eine wahnsinnige Rivalität sozusagen. Jeder möchte mal dran sein. Und da wird vergessen, dass es eigentlich im Sinne Kontext darum geht, richtig die dem Kunden anzubieten. Oftmals hat man eben diese klassische Produktsicht. Ich habe jetzt hier irgendwas gemacht. Das möchte ich jetzt natürlich promoten, aber es wird wie weniger sich vom Kundenbedarf irgendwie leiten lassen. Und das ist, glaube ich, ein großer Kampf immer in Anführungszeichen schon innerhalb einer Bank. Wer setzt sich dann am Ende des Tages durch? Und da muss man, glaube ich, immer vom Kunden Gedanken sich leiten zu lassen. Was passt eigentlich für den Kunden? Alle Produkte oder Services müssten eigentlich im Relevant Set sein. Aber ich muss dann in den einzelnen Segmenten gucken, wer ist für welches Thema eigentlich dann prädestiniert und muss dann echt targeten, damit das am Ende zum Erfolg führt.
Ja, also das finde ich ein wichtiger Punkt, den würde ich gerne nochmal mit zwei Aspekten ergänzen. Das eine ist, brauche ich auch CRM, weil ich kann den Kunden ja nicht 10-mal am Tag quasi ansprechen. Gerade im Bankenbereich rede ich typischerweise von einer Kommunikation pro Monat oder alle 2 bis 3 Monate. Und gerade die Kommunikation, da wollen ja, wie du schon gesagt hast, viele Leute rein sozusagen. Deswegen ist es ebenso wichtig zu wissen, welche Kommunikation geht dann mit welchen Kunden. Dafür brauche ich eben CRM, um das entscheiden zu können. Das andere, das finde ich aber viel witziger und da interessiert mich natürlich auch deine Sicht der Dinge. Ich werde halt auch häufig gebeten, mal so eine Kundenkommunikationsbenchmark zu machen. Also das heißt dann Kundenkontaktstrategie. Das heißt, wie häufig darf ich eigentlich den Kunden irgendwie ansprechen? Und gerade im Bankenbereich ist man das irgendwie so gewohnt, was ich eben schon gesagt habe, dass man irgendwie so alle 1 bis 3 Monate einmal eine Kommunikation macht. Da darf es aber auch nicht mehr sein. Und dann wird da lange diskutiert bei den Banken, ob es dann nicht dann doch irgendwie mal ein bisschen häufiger sein kann irgendwie. Und du hast es eben schon gesagt, gerade im Fashion-Bereich kenne ich auch Unternehmen, die schicken 4 bis 5 Kommunikationen pro Tag raus sozusagen und ballern den Kunden halt wirklich komplett zu. Und das finde ich immer so unglaublich große Welten dazwischen. Einmal alle 1 bis 2 Monate und 4 bis 5 Mal am Tag. Keiner bei den Banken oder Versicherungen kann sich vorstellen, das irgendwie häufiger zu machen. Und dabei sage ich immer, wenn der Content stimmt und es wirklich sinnvoll ist, dann geht das schon irgendwie hinten dran. Wie hast du das erlebt in den Welten?
Naja, ist super zutreffend beschrieben. Das war für mich auch eine der größten Aha-Erlebnisse natürlich, wenn man aus einer Bankwelt in eine E-Commerce-Welt wechselt, was die Intensität angeht. Ein völlig anderes Mindset. Und ich glaube, was in allen Lebenslagen immer der richtige Ansatz ist, das entscheidet am Ende der Kunde, was ist das Richtige. Also auch zu sagen, was ist die ideale Frequenz, hat immer was auch Kundenindividuelles in sich. Also es bestimmt nicht einer über die Kundenmasse, sondern am Ende des Tages muss man das natürlich für seine Kundenbasis irgendwie herausbekommen. Aber am Ende ist es natürlich auch zwischen den unterschiedlichen Usern unterschiedlich, was deren Präferenzen angeht. Das kann ich aber einfach auch mal abfragen. Man macht sich in der Bank oftmals Gedanken, was ist das Richtige? Da mache ich es aber immer mit dem Ansatz einheitliche Kommunikation für alle. Wenn ich das weiterentwickle in meiner Evolutionsstufe CRM, dann bedeutet das ja eigentlich auch differenzierte Inhalte, was den Content angeht. Und dazu zählen natürlich am Ende im Zweifel auch differenzierte Frequenzen. Wenn ich für den Kunden jetzt im Zweifel bestimmte Schwellwerte, was Affinitäten angeht, nicht erreiche, dann wird er einfach mal ausgespart aus der Kommunikation. Das ist im E-Commerce total normal sozusagen und für eine Bank, glaube ich, die Sichtweise ein bisschen anders auf das Thema. Und das ist auch ein bisschen die Intention, glaube ich, dieses Podcasts eigentlich zu gucken, was kann ich eigentlich aus anderen Branchen, die auch viel mit Kunden eben agieren und interagieren, eben auch lernen, auch was hilft mir als Bank, um mich insgesamt eben auch weiterzuentwickeln, um die Kunden eben am Ende dann auch zielgerichteter zu informieren und zufriedener zu machen und am Ende eben auch mit denen mehr Umsatz zu generieren.
Das ist ein wichtiger Punkt, weil was ich gesehen habe die letzten Jahre, früher haben sich Unternehmen sehr häufig quasi am Wettbewerb orientiert und sich immer angeschaut in der Kundenkommunikation, was macht denn eigentlich mein Wettbewerber, also aus der gleichen Branche dran. Jetzt diskutieren wir ja schon seit längerer Zeit über Customer Experience und die Kundenerfahrung und Co. Und was man sieht ist, dass die Kunden nicht mehr vergleichen zwischen den Wettbewerbern, also zwischen den verschiedensten Branchen, was sie da erwarten, sondern Kunden erleben natürlich jeden Tag Unternehmen, sowohl in der Kommunikation, an dem Content, wie da kommuniziert wird. Und die Kunden unterscheiden das gar nicht mehr nach Branche, sondern eigentlich nur noch, was ist eine Kundenerfahrung, die sie gut finden, die möchten sie quasi bei allen haben, unabhängig von der Branche, und was ist eine Kundenerfahrung, die sie halt sozusagen schlecht finden. Und was ich mehr erlebe, ist, dass sich auch Unternehmen viel stärker anschauen, was machen eigentlich die besten Unternehmen aus allen Branchen und vergleichen sich quasi mit denen und schauen weniger jetzt sozusagen nur noch in ihrem eigenen Silo-Umfeld auf den Wettbewerb. Und das finde ich auch wichtig, für die Zuhörerinnen und Zuhörer eben auch diesen breiten Blick zu bekommen und nicht einfach nur zu schauen, was macht mein größter Konkurrent, um da hinterher zu gehen. Wie siehst du das?
Nee, absolut. Also ich glaube, die erfolgreichsten Unternehmen gucken immer über den Tellerrand und wollen ja bewusst auch aus anderen Branchen auch sich inspirieren lassen. Zeitlang war das Thema bei den Banken sehr stark auf die Fintech-Welt zu schauen. Was können wir uns von denen abgucken? Und mittlerweile kommen da auch gar nicht mehr so viel Impulse. Also kann man das wunderbar eben auch im Sinne von Branchenbenchmark erweitern und sagen, okay, was passiert denn noch was? Und am Ende, es geht ja auch immer um Relevanz im Banking. Und alle wissen im Grunde genommen, dass die Relevanz der Kunden sich dann irgendwo im Sinne von Konsumverhalten mehr oder weniger abspielt. Und dazu zählt dann am Ende natürlich irgendwie auch ein Bezahlverhalten. Aber das ist auch eigentlich die klare Hierarchie. Ich muss als Bank eben auch gerade gucken, was passiert denn eigentlich an den Konsumenten-Touchpoints, wenn ich eben irgendwelche Produkte oder Dienstleistungen oder Abonnements oder wie auch immer kaufe. Wo komme ich dann eigentlich noch vor und wie komme ich ins relevante Mindset bei den Kunden? Und da kann ich mich von anderen Branchen eben auch, glaube ich, wunderbar inspirieren lassen. So wie wir auch bei Agilität oder so alle reden über Spotify-Modell. Also grundsätzlich siehst du ja, glaube ich, die Bereitschaft, sich auch mit anderen Branchen und dem Best-of sozusagen auseinanderzusetzen, sehe ich auch als relativ groß an.
Jetzt hast du ja CRM in verschiedenen Branchen aufgebaut. Worin liegen aus deiner Sicht die Erfolgsfaktoren? Gibt es generelle Erfolgsfaktoren, die überall gleich sind? Und gibt es Erfolgsfaktoren, die sich unterscheiden anhand der verschiedenen Branchen?
Ja, spannende Frage. Es gibt natürlich überall so mehr oder weniger so Basics, die in allen Branchen gleich sein müssen. Dazu würde ich zählen das Thema Brandbuilding. Also Brandbuilding ist ganz, ganz wichtig für Vertrauen, Kundenbindung. Community Building für besondere Verbundenheit hat sich auch in mehreren Branchen eigentlich durchgesetzt. Hängt natürlich auch immer das Vertrauen in die Marke, hängt natürlich auch immer in das Vertrauen in das Produkt und Leistungsversprechen. Ich habe natürlich da immer irgendwie Relevanz, was machen die Wettbewerber? Wie steht mein Produkt, meine Dienstleistung im Wettbewerb. Beim E-Commerce nochmal ein bisschen spezieller. Also diese Kollektionen bedürfen ja eines Vorlaufs. Also Trendscouting beim Einkauf von Kollektionen und Ware ist dann schon auch ein entscheidender Faktor. Also Brandbuilding gilt für alle. Genauso Einkaufserlebnis. Ich glaube, im E-Commerce oder im E-Banking intuitiv, einfach, reibungslos, inklusive Payment, Retouren, das ist überall gleich. Einheitliche Kundenerfahrung über alle Kanäle, universell. Da würde ich also innerhalb der Branchen keine Unterschiede sehen. Auch für alle, um erfolgreich zu sein, muss es natürlich primär auch darum gehen, diesen Datenschatz, sage ich mal, irgendwie sinnvoll zu nutzen, zur Analyse im E-Commerce im Sinne von Einkaufsverhalten, rückblickend natürlich, das ist das Klassische, aber eben zunehmend auch durch Predictive Analytics eben im Sinne von, was könnten eben die Kunden jetzt demnächst kaufen wollen, was ist die Intention des Kunden, das besser zu verstehen und dann eben personalisierte Angebote on-site, das ist natürlich das eine, aber auch durch Push-Kommunikation, wenn wir speziell über CRM sprechen. Das, glaube ich, ist für alle die Herausforderung und dazu gibt es natürlich viele Rahmenbedingungen, die da erfüllt sein müssen, aber ich glaube, das Thema sinnvoll mit den Daten umgehen ist, gehört sicherlich zu den wesentlichen Faktoren. Dann beim E-Commerce natürlich das Thema Stimulus. Ganz wichtig, wir haben vorhin über die Frequenz gesprochen. Ich muss ja permanent mir was überlegen, neue Kollektionen. Dann agiere ich natürlich mit Rabattenzugaben. Was kann ich meinen Abonnenten der Newsletter exklusiv irgendwie an Mehrwerten generieren, wie wenn Early Access für Midnight Shopping oder solche Vorteile werde ich permanent irgendwie auch natürlich spielen müssen, um eben auch die Leute bei Laune zu halten und mehr oder weniger auch Entertainment im Sinne von der Community Building. Dazu zählen jetzt beim Fashion Ratgeber wie Stil Beratung, die dazu beitragen und natürlich dann immer wieder auch die Marke in Erinnerung rufen. Das ist natürlich auch eine andere Intention meiner Bank. Habe ich natürlich den positiven Ansatz, dass ich eigentlich öfter vorbeigucke, um mal den Kontostand zu checken. Also ich habe natürlich von Produkt, von der Nutzung her schon mal einen großen Vorteil, dass ich diese Marke eigentlich permanent Präsenz habe. Wenn ich bezahle, steht die Marke auf der Karte. Und wenn ich gucken will, wie ist mein Kontostand, dann gucke ich das natürlich in der App. Die Intensität, glaube ich, der Push-Kommunikation ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Was ist eigentlich die richtige Frequenz? Ja, wir haben ja vorhin schon mal gesprochen, ich muss eigentlich ja immer aus CRM oder im E-Mail-Marketing besonders überlegen, wie balanciere ich mehr oder weniger die zwei Dimensionen Nachfrageoptimierung und Abmeldegefahr idealerweise aus. Ne, die muss ich im Auge behalten. Stichwort ist ja dazu so ein Frequency Cap, dass ich auch sage, okay, ich habe ja auch durch den Kunden intendierte Automations, die rausgehen. Das heißt, der intensive Nutzer einer Website kriegt ja von vornherein dann auch schon irgendwie zum Beispiel den Warenkorb nicht abschließt oder sich Produkte anguckt, natürlich die Erinnerung dazu und dann kriegt er nochmal die normalen vom Regel-Newsletter und am Ende kann ich dann eben vielleicht auch, du hast vorhin gesagt, mehrere E-Mails am Tag bekommen. Da muss man sich natürlich auch Gedanken machen, wie ich das irgendwo begrenze. Da werden dann Prioritäten festgelegt, das hat den höchsten Kaufabschluss zur Folge und die overrulen dann die anderen. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, weil dieser Aufwand natürlich klingt jetzt wahrscheinlich für Leute, die sich jetzt mit CRM noch nicht so auseinandergesetzt haben, riesig, nach dem Motto, wer soll das alles bedienen? Und deshalb geht es natürlich auch sehr stark dann am Ende des Tages um Marketing-Effizienz durch Automations, das ist ja auch die Brücke eigentlich zum Motto des Podcastes. Wie kann ich basierend auf allgemeinem Nutzerverhalten eben hier Effizienzen heben in Form von automatisierten Inhalten, beispielsweise Empfehlungen oder Bestseller oder andere Kunden kauften auch. Das sind so relativ leichte Dinge, wo ich dann eben einfach Content mit generieren kann und dann eben dieser individuelle Teil, was ist die ganze triggerbasierte Kommunikation mit einem sehr hohen Wirkung Wirkungsgrad natürlich aufgrund des individuellen Nutzerverhaltens, also Warenkorbabbrecher, Back in Stock, Reaktivierung bei Überschreiten von Schwellen seit Letztkauf, dazu passt und so weiter. Das sind ja so klassische Maßnahmen, um das eben vollautomatisch einmal aufzusetzen und dann gehen die Newsletter quasi oder die In-App-Nachrichten dahingehend entsprechend raus. Wo siehst du vielleicht aus deiner Sicht nochmal Erfolgsfaktoren?
Also du hast einen schönen Überblick über die Themen gegeben, natürlich eine ganze Menge, was so Erfolgsfaktoren sind. Ich würde gerne nochmal zwei Sachen rausschälen. Ich habe ja nach den Erfolgsfaktoren für CRM gefragt und du hast mit dem ganzen Thema Brandbuilding angefangen. Und gleichzeitig ist es nicht so ganz spannend, weil wir über CRM sprechen, dann sprechen wir über Brand. Und ich bin ja CRMler mit Herz und Leidenschaft und dann manchmal leider auch erstmal sagen, CRM kommt für mich immer bei Unternehmen erst leider an dritter oder vierter Stelle. Nicht deswegen, weil die Unternehmen das da haben, sondern weil es dahin sollte. Das ist auch richtig schön gesagt, das möchte ich mal rausschälen. Das Allerwichtigste ist ja erstmal das Produkt sozusagen. Wenn ich nicht das passende Produkt habe für meine Kunden hinten dran, was der Markt auch haben möchte, kann ich noch so viel CRM machen, wie ich will. Dann wird das quasi schwierig. Das heißt, das Erste, um was sich die Kunden, also die Unternehmen kümmern müssen, ist das passende Produkt. Ja, dass das sozusagen für den Kunden relevant ist, dass es auch kompetitiv ist im Markt. Sonst klappt es halt nicht. Und ich erzähle manchmal die Geschichte, da bei einer Bank, nicht bei eurer, möchte ich dazu sagen, da habe ich mit dem Vorstand gesprochen, der meinte, er möchte das CRM aufbauen. Da habe ich gesagt, ja, warum denn eigentlich? Dann hat er gesagt, naja, weil wir kriegen unsere Produkte nicht mehr verkauft, brauchen wir CRM. Man soll die Analytik rausfinden, welcher Kunde das Produkt haben möchte, dann wollen wir es anbieten. Da habe ich gesagt, naja, kurze Frage, warum kauft es denn keiner? Dann meinte er, ja, weil wir einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sind, wir sind zu teuer. Dann meinst du, ja, dann könnte es etwas schwierig werden, auch mit dem CRM hinten dran. Dann meinte er, aber ja, weil diese ganze AI soll auch dann die Kunden finden, die es kaufen. Und ich meinte, ja, aber die wird halt keinen mehr finden, weil wenn das Produkt nicht passt, dann kriegen wir es auch nicht verkauft. Deswegen ist natürlich das Produkt für mich immer an Platz 1. Was nicht heißt, dass ich dann nicht CRM brauche. Ich habe die gleiche Diskussion jetzt vor 2 Tagen geführt, mich mit Führungskräften von der Bank zusammengesetzt und habe da erklärt, was CRM ist und warum es wichtig ist. Dann bin ich aus dem Produktmanagement gefragt worden, wie das denn zusammenspielt, so Produkt und CRM. Dann habe ich gesagt, das ist natürlich super, weil wenn ich CRM-Informationen habe, Kundeninformationen habe, dann weiß ich auch, wie ich mein Produkt besser anpassen muss, weil da ja Kundenfeedback auch drinsteckt. Das heißt, ich kann mein Produkt besser anpassen. Und andersrum dann, wenn ich dann die passenden Produkte habe, kann ich es natürlich über CRM herausfinden, für wen es denn eigentlich wirklich passt und die dann besser ansprechen. Das heißt, es ist so eine schöne Symbiose zwischen den beiden Welten. Und deswegen Produkt auf Platz 1 aus meiner Sicht. Und dann kommen aber leider auf Platz 2 und 3 nochmal 2 andere Themen. Du hast es gesagt, Brand. Das heißt, die Marke muss auch passen, weil wenn die Marke nicht passt, dann ist es mit CRM auch wieder schwierig. Und was ganz wichtig ist auch, die Prozesse müssen passen. Der Kunde muss einen sauberen Einkaufsprozess haben, hast du auch angesprochen. Das muss laufen, weil wenn der Kunde schon sozusagen sich durch den Shop durchklickt oder einfach Dinge eine Qual sind und er unzufrieden ist, dann kann ich ihn nochmal so schön ansprechen im CRM-Bereich. Und wenn ich die 3 Dinge unter Kontrolle habe und das gut mache, dann kommt CRM ran und hilft mir natürlich dann, den Kunden optimal anzusprechen und wie du es beschrieben hast, dann zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal loszugehen und dann auch das zu verkaufen. Deswegen will ich das nochmal rausstreichen und dann nochmal den Ball nicht zurückspielen, siehst du es auch so?
Ja, super, nochmal treffend auf den Punkt gebracht. Klar, logischerweise müssen diese Basics auch sein, gerade in der Bank. Also ich muss dann über Prozesse verfügen, die das Thema, das ich dann eigentlich da erreichen möchte, auch für den Kunden wirklich inspirierend irgendwie abbilden. Und das Produkt an sich, logischerweise, das muss sehr wettbewerbsfähig sein, weil ich halt nicht mehr auch diesen klassischen Berater habe, der den Kunden dann überzeugt mit Einwand, Entgegnung und so weiter. Da am Ende natürlich dann auch ein geschulter Verkaufsprofi ist, sondern das habe ich ja digital eigentlich nicht. Das heißt, ich muss immer davon ausgehen, dass der Kunde auch nochmal sich orientiert. Was haben andere Anbieter eben für Produkte? Wie steht das entsprechend Wettbewerbsvergleich da? Da helfen natürlich dann auch im Finanzumfeld dieses Testsiegel und dergleichen, was bei der E-Commerce-Welt immer meist auch das Thema Produktbewertung sind, wo ich dann natürlich mich intensiv damit auseinandersetze und damit ja dann auch ein Gefühl bekomme, okay, was erwartet mich? Wie ist die Qualität? Bei der Bank ist das ein bisschen intransparenter, das heißt, da helfen natürlich auch gerade so eine Testsiegel, aber am Ende des Tages sind es natürlich auch die harten Fakten, die Konditionszinsen und dergleichen, die dann den Ausschlag geben.
Dann hast du noch ein anderes Thema angesprochen, da will ich auch nochmal drauf eingehen, weil das halte ich für völlig unterschätzt, wobei das viele Unternehmen jetzt anfangen zu machen oder auch machen. Du hast über Frequenz gesprochen oder Frequency Capping und wir haben vorher auch nochmal gesagt, dass über so eine Kundenkontaktstrategie spreche, Fashion irgendwie 5-mal am Tag rausschickt, Banken irgendwie einmal alle 2 Monate. Und worauf ich hinaus will, ich nenne das immer Systemkommunikation, weil wir sprechen über Next Best Offer, das heißt ja, ich habe dann irgendwie ermittelt, welches Produkt rausgehen könnte und ich schicke reine werbliche Kommunikation raus, das kann ich machen und dann macht natürlich so ein Frequency Capping Sinn. Was es aber auch gibt, sind ja Systemkommunikation, das heißt, wo ich dem Kunden mal einen Status durchgebe, wie hoch sein Kredit aktuell ist oder gerade im Fashion-Bereich, dass das Paket unterwegs ist. Und wenn man sich mal so die E-Mail-Öffnungsraten anschaut von solchen Systemkommunikationen, dann sind die super hoch, weil die für den Kunden natürlich eine extreme Relevanz haben. Da sagen ja auch immer alle, Relevanz oder Content is King. Und gerade solche Systemkommunikationen sind halt super relevant für den Kunden, deswegen gehen auch gerade Handelsunternehmen hin und versuchen sozusagen in diese Systemkommunikation, also wo ist mein Paket gerade, da auch die Werbung mit reinzubekommen. und dann sozusagen, weil der Kunde macht sowieso auf, möchte lesen, wo sein Paket ist, und dann kann man ja auch nochmal 3 Next Best Offers irgendwie reinnageln, was super gut funktioniert, weil da einfach eine hohe Aufmerksamkeitsrate des Kunden ist. Das gleiche sehe ich aber auch im Bankenbereich, und das finde ich da noch unterschätzt sozusagen, weil ich sehe viele Banken, die sich mit CRM beschäftigen, aber die eigentliche Systemkommunikation noch gar nicht so richtig im Griff haben. Da gibt es ja auch viele Vorfälle, die irgendwie passieren, wo man den Kunden mal informieren möchte, sei es, dass vielleicht Transaktion stattgefunden hat, die für den Kunden nicht so auffällig ist, wo man den Kunden fragen möchte, warst du das wirklich hinten dran? Oder dass er einen Kredit hat, zwischendrin mal eine Information durchgeht, wo der Kredit eigentlich steht. Das heißt, man hat ja hier auch die Möglichkeit, mehr an relevante Kommunikation mit dem Kunden heranzugehen, was auf der einen Seite vertrauensbildend ist, dann auch brandbildend, nach dem Motto, wir kümmern uns quasi um dich, als aber auch ein möglicher Anlass wiederum natürlich dann auch auf andere Produkte zu sprechen zu kommen. Wie erlebst du das aus dem Fashion- und Bankenbereich? Werden solche Kommunikationen vermehrt eingesetzt? Denkt man da gerade drüber nach? Wo steht der deutsche Markt da?
Das Thema Transaktionsmails quasi für Werbeaussendung auch zu nutzen, liegt natürlich auf der Hand und nahe, weil es durch die, wie du sagtest, auch Öffnungsraten und so weiter natürlich ein sehr einfacher Weg ist, um mit dem Kunden entsprechend zu kommunizieren. Das hat aber in der Praxis dann oftmals auch im Sinne von Marketingzwecke und Werbung so ein paar praktische Probleme. Und das muss ich dann mit meinem Datenschützer auch irgendwie so organisieren, dass das auch gekauft wird, weil diese Transaktionsmails in der Regel ja auch an alle rausgehen, unabhängig, ob ich jetzt ein Newsletter-Opt-in habe oder nicht. Und damit habe ich nun mal eine gewisse Größe, die eigentlich niemals einer Werbung irgendwie zugestimmt haben. Ich glaube, das ist dann erstmal praktisch immer so ein Umstand, den es dann für jedes Unternehmen mit ihren Rahmenbedingungen wie gilt, irgendwie aufzulösen. Aber ich bin da total bei dir, dass es ein sehr vielversprechender Weg ist. Man muss es irgendwie intelligent irgendwie hinbekommen, wie kann ich das organisieren. Also in dem Moment, wo ich sage, okay, aus dem Fashion, jetzt habe ich was versendet, der Kunde hat noch nicht mal das Produkt und ich will jetzt schon eigentlich das nächste verkaufen, ist vielleicht nochmal zu überlegen, ob das fruchtet. Was wir gemacht haben, ist dann zu überlegen eher, naja, wenn der Kunde jetzt die Ware bekommen hat und wir warten jetzt noch eine Zeit ab, bis er quasi auch nicht retourniert, weil das hat natürlich im E-Commerce nochmal einen anderen Stellenwert, weil eben viele Kunden auch retournieren. Das heißt, irgendwas, die sind nicht zufrieden. Was ist dann der richtige Zeitpunkt, um den Kunden danach anzusprechen? Also wir haben diese Kommunikation eher dann sozusagen 14 Tage oder 10 Tage nach der Zustellung, haben wir das so eher organisiert, dass dann nochmal der richtige Ansatz ist. Und dann gibt es eine Ausnahme im Sinne des UWGs, UWG 7. Dann kann ich eigentlich auch dem Kunden eine E-Mail schreiben, der mir im Rahmen des Kaufabschlusses eben diese E-Mail zur Verfügung gestellt hat. Und damit ergeben sich dann wieder Potenziale. Du hast aber auch die Brücke natürlich zur Bank gemacht. Ich glaube, der Intent ist eigentlich so, die Bank will jetzt, wie du auch gesagt hast, eher sagen, was ist die richtige Frequenz? Reden wir jetzt über einmal oder alle 2 Monate oder wie auch immer? Und dann reicht das und sind gar nicht so getrieben vom Mindset, was kann ich denn alles für Impulse nutzen, um mit dem Kunden zu interagieren? Denn eigentlich aus dem einen Konto habe ich natürlich wunderbar auch Anlässe zu sagen, okay, deine Neobanken bieten das ja auch, ist ganz normal bei denen, dass ich über bevorstehende Abbuchungen vorab informiert werde. Also das ist ganz normal. Ich kriege Benachrichtigungen im Sinne von Kontowecker nach dem Motto, bei dir ist das Gehalt oder wie auch immer eingegangen. Also das sind für manche Banken Selbstverständlichkeiten, aber für viele noch nicht und da sehe ich eben auch großes Potenzial.
Das finde ich schöne Beispiele, die du da gemacht hast. Was sind denn noch andere Dinge, die die Finanzbranche aus anderen Branchen adaptieren kann aus deiner Sicht?
Beschränken wir uns mal erstmal auf 3 Dimensionen, also die ich für sehr, sehr relevant halte. Also das eine ist dieser Personalisierungsgrad. Das hatten wir vorhin auch schon natürlich auch in unserem Diskurs sozusagen auch nochmal angesprochen schon. Also diese Individualisierung in der Kundenansprache durch die Analysemodelle hier aufgrund von Einkaufsverhalten zu Warenkörben, Produktgruppen, Größen. Ich weiß, die Preissensibilität, kaufen die Kunden den normalen Preis, kaufen sie nur mit Gutschein. Die Predictive-Modelle im E-Commerce sind natürlich deutlich weiterentwickelt, würde ich jetzt mal so sagen. Mit meinem Branchenverständnis, also da kann sicherlich noch aufgeholt werden, denn die Banken versenden eben in der Regel ihre Marketingkommunikation einheitlich an alle gleich. Also hier gilt es ja jetzt auch durch die Rahmenbedingungen jetzt die Regulierung im Sinne von Cookieless Future, sich konzentrieren auf selber Daten eben aufbauen, First-Party-Daten generieren, aber insbesondere, glaube ich, was oft unterschätzt wird, ist das spannende Thema der sogenannten Zero-Party-Daten. Das heißt, über Kundenbefragung eigentlich zu Interessengebieten kann ich bei Banken wunderbar fragen, was ist denn eigentlich das Thema, was euch interessiert? Ist es jetzt beispielsweise Börse? Ist es Green Finance? Ist es finanzielle Bildung? Sind es jetzt Immobilien und so weiter? Also ich kann eigentlich versuchen natürlich dann auch speziell für diesen User, der dann Intent Bedarf hat, eben auch den entsprechenden Content bereitzustellen. Und idealerweise ist natürlich diese Königsdisziplin im Banking und wenn ich das geschafft habe, dann natürlich wunderbar zu wissen, die Einwilligung zur Analyse der Kontobewegung. Das ist natürlich dann irgendwie eine hohe Kunst, den Kunden davon zu überzeugen, aber damit erschließen sich natürlich ganz andere Optimierungspotenziale, die ich dann identifizieren kann oder Mehrwertangebote kann ich machen und dann wird es natürlich wirklich in eine Art 1:1 Kommunikation noch über und das kann also wunderbar dann eben in differenzierte Push-Kommunikation einfließen. Die zweite Dimension, glaube ich, ist das Thema so Marketing Automation bei unserem Podcast-Thema wieder. Im E-Commerce habe ich halt diese Klassiker, ne, Abbruch Warenkorb. Das ist so mit einer der erfolgreichsten Kampagnen logischerweise. Warum als Branche sozusagen kann die Bank nicht genau dasselbe machen? Abbruch Online-Antrag. Ich kann genauso einen Reminder an den Kunden schicken, die ich aus dem Antrag bekommen habe. Das gilt für Neukunden. Wenn ich über Bestandskunden rede und die ihr Banking-Konto anderes Produkt abschließen wollten, aber nicht zu Ende kamen, kann ich innerhalb des Banking-Postes das auch nochmal irgendwie adressieren und dann bleibe ich auch in der Bankumgebung. Aus meinen Kenntnissen, glaube ich, macht es die Hook24, Finanzdienstleister im weiteren Sinne, die bieten diesen Service, finde ich eigentlich wunderbar, warum eben nicht auch in der Bank das anbieten. In meinen Augen die absolut perfekte Spielwiese ist das Onboarding für Neukunden. Das bietet super Chancen. Wer sind wir? Für welche Werte steht die Marke? Also beim Girokonto in erster Linie, was sind die nächsten Schritte dann zum Beispiel? Jetzt musst du eine Vollmacht einrichten, das machst du so und so. Denk an den Freistellungsauftrag, das funktioniert so und so. Umstellung, Gehaltszahlung, was musst du da tun? Welche Funktionen im Banking und Apps sind wichtig zu kennen? Das ist alles eigentlich produktbezogen und bedarf also auch keiner expliziten Werbeeinwilligung. Also das kann ich sogar machen, ohne Newsletter-Opt-in zu haben. Und das ist eigentlich das Pendant zu einer klassischen Automation im E-Commerce und dies stiftet am Ende, glaube ich, einen großen Mehrwert für den Kunden und entlastet sogar im Zweifel sogar auch das Callcenter, weil damit eben auch viele Fragen, weil die Komplexität von Bankprodukten hat ja doch eher zugenommen mit vielen Sternchen und so weiter und das hat eigentlich in dem Sinne dann überwiegend nur Vorteile. Auch gerade bei kostenlosen Einstiegsmodellen, reden oftmals über Studenten oder Azubis, die erst keine Kontoführungsgebühren zahlen oder auch Neukunden müssen vielleicht ein Jahr erstmal keine Kontoführungsgebühren zahlen, ist dieser Umstellungszeitpunkt natürlich dann ein ganz wichtiger, heikler, neuralgischer Moment und da bedarf es natürlich auch einer entsprechenden sehr sanften kommunikativen Überleitung zum Bezahlmodell, das ist extrem wichtig und insbesondere eben auch jetzt die klassischen Filialbanken, die jetzt Online-Kontoabschlüsse anbieten, den kann ich auch nur dringend empfehlen. Die digitale Kundenreise, auch nach dem Abschluss, muss man auch weiterdenken und entwickeln. Weil der Berater oder die Beraterin steht dazu nicht mehr zur Verfügung. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Und der dritte Punkt quasi im Sinne von Relevanz ist, glaube ich, das Thema variable Preispolitik. Warum nicht eben von anderen Branchen eben sich inspirieren lassen? Da gibt es jetzt auch Veränderungen in meiner Wahrnehmung. Also viel mehr Spiel der Klaviatur für Incentivierung. In Erinnerung habe ich zum Beispiel im Rahmen der Black Week, der ING hat bei Kontoeröffnung 100 Euro Kontogutschrift angeboten. Das ist erstmal innovativ. Sie spielen so ein bisschen mit dem Thema Black Week. Also man sieht, da gibt es die ersten Ansätze. Wo man natürlich nochmal sich trefflich drüber streiten kann, ist dieses Thema mit Bestandskunden bekommen einen schlechteren Tagesgeldzins als Neukunden. Aber auch hier, glaube ich, setzt sich zunehmend so auch eine unterschiedliche zumindest Vorgehensweise durch. Bei der DKB sowieso, da sind die gleichgestellt. Aber auch jetzt bei der ING gab es jetzt auch jüngst nochmal eine Veränderung. Also die bieten jetzt auch bei Fresh Money sozusagen wieder für Bestandskunden den höheren Zinssatz. Was ich aber als wirklich exemplarisch sehr, sehr gut gelungen ansehe, ist das Thema über den Genossenschaftsanteil regelmäßig Konditionenvorteile anbieten. Da sehe ich eben die Sparda-Bank Berlin, wie das wunderbar machen. Das heißt, ich habe hier tatsächliche Rabatte sozusagen bei meinen entsprechenden Gebühren oder entsprechenden Zinsvorteile, die ich über diese Mitgliedschaft irgendwie verkaufe. Und das ist ja auch irgendwie das Differenzierungsmerkmal für so eine Genossenschaftsbank. Und wo ich auch sage, hier bei der Deutschen Bank, da fängt das auch an, sich so ein bisschen mit dem Thema irgendwie auseinanderzusetzen. Ich erinnere mich, im Januar gab es den Deal des Monats. Bei Abschluss eines Festgelds gibt es einen Gutschein dazu. Oder bei der digitalen Vermögensverwaltung ist ohne Verwahrentgelt bei Abschluss im Januar. Also das sind auch so Ansätze, um halt auch mit diesen variablen Elementen in der Preispolitik und Konditionengestaltung zu agieren. Also von daher, glaube ich, gibt es da erste Anzeichen und da kann ich eigentlich nur die Banken und Sparkassen auch bestärken, dahingehend weiterzumachen und einfach auch auszuprobieren, so testen und dann eben auch zu gucken, was kann man dahingehend optimieren.
Das sind schöne Beispiele, wie Banken das langsam adaptieren. Ich würde gerne nochmal zwei Sachen unterstreichen aus meiner Erfahrung. Das eine, du hast gesagt, das ganze Thema Permission ist natürlich zu erhöhen, dass man überhaupt den Kunden analysieren kann und auch verwenden kann, sozusagen die Daten hinten dran, dass man den Kunden überzeugen muss. Und aus meiner Erfahrung möchte ich da nochmal sagen, ich finde das immer so spannend. Beim Verhandeln ist das ja so, dass man immer generell denkt, der andere hat mehr Macht hinten. Und gerade auch beim Thema Permission sozusagen, denkt man immer, die Vorteile liegen eigentlich nur bei der Bank oder bei dem Unternehmen, was die Permission quasi bekommt, weil man den Kunden analysieren kann. Und da will ich immer so ein bisschen mehr für ein entspanntes Selbstverständnis werben, weil die Kunden ja auch viele Vorteile davon haben. Und da weise ich immer wieder auf das Loyalty-Programm von Douglas hin, das damals abgeschlossen habe, habe ich die Damen auch in der Filiale gefragt, hey, was ist denn mein Vorteil? Und die gesagt, hey, wenn du die Bonuskarte hier nimmst oder die Karte nimmst, dann sammeln wir deine Daten, dann analysieren wir die und dann kriegst du von uns die passenden Proben zugeschickt hinten dran. Und dann ist es so cool, mit welchem Selbstverständnis die erklärt haben, was der Vorteil für mich ist, dass meine Daten analysiert werden. Und ich weiß ja, wenn man gerade aus der Branche selber kommt, aus dem CRM-Bereich, dann denkt man immer, oh Gott, das darf man ja eigentlich gar nicht hinten dran, wir müssen die Kunden irgendwie dazu überzeugen. Und ich finde, es hat auch gerade im Bankenbereich natürlich einen hohen Kundenmehrwert, wenn ich das mache. Und da will ich immer so ein bisschen für einen anderen Blick und so ein Selbstverständnis werben. Wie siehst du das?
Ja, natürlich auch spielerisch das Thema irgendwie erörterst. Da kann man ganz charmant mit einem Lächeln auch die Botschaft rüberbringen.
Genau.
Banken tun sich da natürlich so ein bisschen schwieriger, was die eigentlichen Vorteile dann sind. Und ich muss dann natürlich auch liefern. Ne? Also ich kann nicht nur sagen, ich hole mir jetzt die Permission ab und dann mache ich die Optimierungsvorschläge für Versicherung und dieses und jenes. Da muss ich eben auch tatsächlich in der Lage sein, da geht es wieder um Prozesse und entsprechende Vorschläge zu machen. Gewisse Skepsis, die Banken erwarten seitens der Kunden, ist aber grundsätzlich durchaus berechtigt, weil diese Transparenz als gläserner Kunde, die Bank sozusagen meine Kontoumsätze analysiert, um dann irgendwelche Optimierungsvorschläge zu machen, ist vielen Menschen sicherlich auch nicht so angenehm. Also ich kann die Bankseite aber auch schon dahingehend verstehen, das ist ein bisschen charmanter und attraktiver zu sagen, du kriegst dann entsprechende Proben, dann sagen wahrscheinlich 90% der Kunden, ja wunderbar, das ist ein tatsächlicher Mehrwert. Das ist, glaube ich, so ein bisschen nochmal haptisch und sofort greifbar, was mich da als Vorteil erwartet. Das andere ist vielleicht nicht ganz so transparent und damit auch nicht so ganz einfach überzeugend dann darzustellen.
Ja, da würde ich sogar widersprechen, aber das wäre ein Thema für einen anderen Podcast, glaube ich, weil ich freue mich immer, wenn mein Bankberater mal anruft und sagt, er hat Folgendes festgestellt und mir dann sozusagen Tipps gibt und mir hilft, weil ich bin der völlige nicht Nerd, genau das Gegenteil davon, was meine Finanzen angeht. Und da erwarte ich auch von meiner Bank Hilfe und deswegen glaube ich auch, oder bin überzeugt, dass viele Kunden sich freuen würden, wenn die Bank da vielleicht ein bisschen aktiver wäre. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für einen weiteren Podcast, weil wir schon am Ende sind und ich fand es super spannend, mal die verschiedenen Aspekte zu sehen. Deswegen da schon mal vielen Dank, lieber Alex, für die Einblicke und deswegen auch wie immer, die letzte Frage sozusagen an dich. Was ist denn so deine Empfehlung, vielleicht auch im Sinne von Quick Wins, wie Banken im Bereich Kundenbeziehungen nochmal Potenziale heben können? Oder was würdest du den Zuhörern und Zuhörern mitgeben, was so die gute nächste Schritte wären?
Also als Statement erstmal ganz klar, E-Mail-Marketing und vor allem App-Push gehört zum digitalen Banking dazu. Also nicht nur für Neobanken, sondern für alle Banken und Sparkassen. Insbesondere wenn der Kontaktkanal Filiale immer weniger Relevanz hat, auch beim Beginn einer Kundenbeziehung, dann müssen eigentlich digitale Impulse für dieses Lifecycle-Management folgen. Die Annahme der Webauftritt richtet es schon im Sinne von, kann der Kunde ja nachlesen, das reicht definitiv nicht. In meinen Augen ist es nicht eine hohe Schuld für Kunden, sondern insbesondere eben auch eine Bringschuld für Banken, für eine gute Customer Experience, denn am Ende des Tages gehen ja die meisten Kunden ins Banking über die App, auch über Desktop gehen noch viele sofort ins Banking, also sozusagen die klassische Lektüre der Website ist eigentlich gar nicht so gegeben, geht um den Kunden um schnelle Info und Transaktionen und deshalb muss ich eigentlich zusätzlich differenziert persönlich mit relevanten Informationen eigentlich den Kunden auch versorgen. Insofern würde ich eigentlich die Banken und Sparkassen ermutigen, macht mehr Regelkommunikation. Wir haben Punkte besprochen, Kontowecker und so weiter. Ich habe eigentlich genügend Anlässe. Ich muss nur versuchen, sozusagen daraus auch was zu machen. Was ich erlebe, ist eigentlich eher so, ich muss formal dem Kunden informieren, krieg in meinem Banking Nachricht, sie haben Kontoauszug vorliegen. Ich habe da eine Bank, wo ich immer sage, wenn ich den Kontoauszug mir angucke, fürchterlich. Der sieht aus, ist irgendwie 1:1 das Format wie am Kontoauszugsdrucker aus den 90ern. Das ist zwar dann digital, aber irgendwie fühlt sich das nur so semi an. Auch das Thema Frequenz, wir hatten es vorhin, also wirklich auch hier Mut zum Erhöhen der Frequenz. Wenn ich einmal pro Monat mache, ruhig auf 14-tägig versuchen umzustellen und wieso auch nicht Interaktion mit Kunden fördern, Zufriedenheitsumfragen einbauen in den Newsletter, um auch den Dialog und den Austausch. Ich will ja eigentlich auch ein Feedback, ja, also eine Befragung im Newsletter, wie zufrieden sind Sie mit dem Newsletter, ist eigentlich eine wunderbare Informationsquelle, was Kunden eigentlich gerne anders haben wollen. und da dann eben daraus zu lernen. Und deshalb lieber öfter, weniger lang und natürlich auch mehr Entertainment und News und möglichst Kontextumkehr, hatten wir vorhin auch. Also was interessiert den Kunden primär, muss der Leitgedanke sein und nicht, was wollen wir aus Banksicht oder Produktmanager-Sicht sozusagen an Botschaften senden. Ein Spoiler habe ich hier noch aus dem Herbst 23, habe ich mir gemerkt, also Zitat, bam, jetzt Banking auch im Dark-Modus. Also im Herbst 23, heißt 4 Jahre später, als das iOS-Release seinerzeit, die den Dark-Modus vorgestellt hat. Das ist dann für mich zum Beispiel klassisch aus Produktsicht. Wir haben es jetzt endlich geschafft. Es war ewig auf unserer Liste. Aber das ist für den Kunden dann so, da musst du einfach viel früher rauskommen. Dann kannst du es mehr oder weniger in der Kommunikation untergehen lassen. Also Botschaft, Kreation von mehr Anlässen in der Push-Kommunikation. Also Revolut macht super vor. Schau dir an, wie wir wachsen. Unsere Zahlen sind da. Fand ich super. Die Message, ja, da wird gezeigt eben, wie sich die Bank entwickelt hat. Grundsätzlich machen kleinere Filialbanken eher auch kaum E-Mail-Marketing. Größere machen das dann eher unregelmäßiger, vielleicht auch mit vielen allgemeinen Themen. Und oftmals habe ich den Eindruck, wird das klassische Kundenmagazin von früher, was ja so eine Printauflage war, eigentlich mehr oder weniger digital, so ein bisschen abgespeckt, aber ist dann immer noch zu lang. Also ich kann nicht im E-Mail-Marketing große Fließtexte. Das funktioniert so nicht. Die User haben eine andere Erwartung an diesen Kanal und bei WhatsApp und dergleichen geht sowas überhaupt nicht und In-App auch nicht. Also das muss einfach auch vom Umdenken her stattfinden, dass ich sage, knackige, visuellen Elementen unterlegte Inhalte zum Konsumieren nehme ich auch insbesondere auf dem Smartphone, also Mobile First denken. Ich muss davon ausgehen, dass der Großteil der Kunden nicht nur ins Banking über die App geht, mobile, sondern eben auch den Newsletter oder diese Botschaften genauso auf dem Smartphone liest. Dahingehend müssen die angepasst sein. Letztens von einer Automobilbank auch ein Newsletter bekommen. Fand ich toll, interaktive Schaltfläche drauf. Die Fragestellung habe ich vielleicht gedacht, okay, warum? Aber gut, habe ich ein Produkt bei der Bank oder habe ich kein Produkt? Wollte ich auf meinem iPhone beantworten. Der Button war nicht zu aktivieren. Da habe ich nochmal aus Interesse im Desktop in der Variante nochmal probiert. Da funktionierte das. Also hier ist klassisch, ich muss Mobile First denken. Ich muss davon ausgehen, dass das normale Medium ist nicht Desktop, sondern eben Mobile. Ja, am Ende mehr Relevanz durch Personalisierung. Einfach Kunden fragen im Rahmen Onboarding oder im Newsletter mittel Präferenzen nach Themen, Interessengebieten, dafür dann entsprechende Segmentierung, differenziert Content ausspielen. Und ja, in der Filiale mache ich ja auch zur Analyse der finanziellen Situation sehr ausführliche Bestandsaufnahme, um den Kunden besser zu verstehen. Und das muss ich eben auch in die digitale Welt übertragen und einfach ausprobieren, machen, aber auch eben mit einem Mindset sozusagen, was kann ich aus anderen Branchen lernen? Was bin ich auch als Konsument selber eben gewöhnt von anderen zu bekommen an Kommunikation, das eben in die Bankwelt zu übertragen? Ich glaube, davon sollten sich ja die Zuhörer hoffentlich leiten lassen.
Super, und damit sage ich vielen Dank, lieber Alexander Kaps, und bis bald.
Herzlichen Dank, Jörg. Es war mir eine Freude. Bis bald.